Die Sportshow mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
Wir blicken jetzt zurück hier in der Sportshow auf meinsportradio.de auf ein volles Handballwochenende mit Champions League und Bundesliga. In der Bundesliga, da sind die Jungs von Flensburg-Handewitt weiter mit weißer Weste unterwegs. Nachdem sie ja neulich in der Champions League patzten, klappte es dann in der Bundesliga wieder besser. Allerdings auch nicht alles ganz rund gelaufen. Bei den Flensburgern kommen wir gleich zu. Wir fangen zunächst mal in der Champions League an, wo die Löwen in Kielce eigentlich ganz gut unterwegs waren, am Ende aber trotzdem verloren haben, weil, wie Kapitän Andi Schmid hinterher sagte, sie den Sieg weggeworfen haben. Und wie das zustande kam, das klären wir gleich mit unserem Handballexperten Sebastian Mühlenhof. Hallo Sebastian.
Hallo Malte.
Wie schmeißt man einen Sieg weg?
Ja, indem man einfach zu viele technische Fehler macht und sich, glaube ich, so ein bisschen anstecken lässt von der Stimmung, so würde ich es beschreiben, weil die Löwen, die waren eigentlich über den Großteil der Strecke, waren sie einfach die bessere Mannschaft. Sie sind schnell in Führung gegangen, führten schnell mit 4-1, 7-2, 11-6 und dann wirklich davongezogen, aber konnten sich selbst in der Phase noch weiter absetzen, also hätten sich noch weiter absetzen können, haben sie aber nicht geschafft und dann, ja, kam Kielce rein, haben die Tür geöffnet und auch entsprechend dann auch genutzt, sind rangekommen, mit 17-17 ging es an die Halbzeitpause. Eigentlich absolut unnötig, weil man eine bessere Mannschaft gewesen ist, bis dahin viel besser im Angriff drinnen war. Die bessere Abwehr, man hat sich da einfach zu viele Fehler erlaubt. Das in der zweiten Halbzeit kam dann wieder besser raus, konnte wieder in Führung gehen, hatte auch mit einer 5-1-Deckung, die dann Kielce gespielt hat, keine größeren Probleme, aber man hat es dann trotzdem dann wieder weggewiffen. Wieder die technischen Fehler gehabt in der entscheidenden Phase. Ja, und wenn man das gegen Kielce macht, die bestrafen das wirklich sehr konsequent. Das haben sie noch am Ende gemacht, konnten sich dann beim 31-30 dann ja in Führung gehen, konnten sich dann auch wirklich dann absetzen, weil sie dann auch gegen die siebten Feldspieler der Löwen wirklich gut agiert haben und dann auch einfache Tore werfen konnten. Und am Ende gewinnen sie mit 35-32. Ja, ein bisschen überraschend, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man den Spielverlauf sieht, weil eigentlich die Löwen die bessere Mannschaft gewesen sind, die einen besseren Torhüter hatten mit Nimkel Appelgren, 13 Paraden, eine Quote von 26% nur. Aber wenn er 50 Würfe aufs Tor bekommt, ist das schon eine enorme Anzahl, die der Torhüter dort halten muss. Aber mal als Gegenbeispiel genommen, sein Gegenüber, Wladimir Tschupara, hat nur 4 Paraden gehabt, eine Quote von 10%, also war er doch der bessere Torhüter gewesen, aber die Kielce war ein bisschen besser mit dem Torabschluss, 70% Wurfquote, das ist wirklich sehr, sehr stark, während die Löwen nur eine 68% Wurfquote hatten. Ja, und einfach auch sich zu viele Fehler erlaubt haben. Deswegen verlieren sie am Ende wirklich denkbar ungünstig, weil dieses Spiel hätten sie nicht verlieren müssen, hätten sie gewinnen können. Aber das hat man ja auch schon gegen Barcelona gewinnt. Da haben sie es noch geschafft, da haben sie es gewinnen können. Aber da hatten sie auch Phasen drin, wo sie sehr, sehr gut gespielt haben. Und dann wieder Phasen, wo sie es ein bisschen haben schleifen lassen. Und das müssen sie einfach abstellen, weil gegen internationale Topmannschaften wie Kielce, die bestrafen das konsequent. Und das haben sie wirklich dann auch am Ende wirklich sehr, sehr gut gemacht, hatten sehr gute Werfer, Luka Cindrus mit 5 Treffern, aber auch Alex Dushenbaev mit 5 Treffern, war ein sehr, sehr wichtiger Faktor, während auf Seiten der Löwen gerade Andi Schmid und auch Alexander Pedersen die besten Werfer waren, jeweils 8 Treffer, Andi Schmid 7 Fehlwürfe aber gehabt, also von daher, die Löwen hatten die Chance, sie haben sie halt nur nicht nutzen können.
Und von daher stehen sie jetzt mit einem Sieg und einer Niederlage in der Champions League da. Und nicht nur diese Niederlage drückte aufs Gemüt, sondern auch die Personalsituation. Yannick Kohlbacher und Gedeon Guardiola, beide mit Schulterverletzungen kurzzeitig behandelt worden, konnten mitmachen. Wie sieht's da aus? Was hast du für Informationen? Fallen sie aus oder ist das durch die Behandlung behoben worden?
Das wird man noch genau sehen. Also sie haben gesagt, sie wollen sich das heute mal angucken, wollen noch mal genaue Untersuchungen machen, um zu wissen, ob sie dann wirklich länger ausfallen oder nicht. Da sie wieder zurückgekommen sind, würde ich sagen, es ist jetzt nicht allzu schweres, aber natürlich eine Diagnose von außen und als Nichtmediziner sehr, sehr schwierig. Warten immer heute ab, was dort rauskommen wird, aber es sah jetzt nicht so aus, dass es wirklich was Schwerwiegendes ist.
Möglicherweise schwerwiegender die Verletzung von Ilja Abutovic, der hatte sich an der Wade verletzt, da wird es wahrscheinlich dann wohl längerfristig für ihn erstmal eine Pause geben.
Genau, und das ist natürlich sehr bitter, weil Ilja Butovic wirklich einen guten Einstand bisher gemacht hat. Ist ja auch gerade in der Abwehr noch entsprechend mitgebunden, soll er auch mit aushelfen, weil er wirklich ein sehr, sehr großer und robuster Spieler einfach ist. Und der kann natürlich der Mannschaft so ein bisschen fehlen. Die haben natürlich noch Ersatz mit dabei, auf jeden Fall, aber gerade er ist wirklich ein großer Spieler, dann wird jetzt erstmal Nielsen mehr gefragt sein, muss jetzt noch besser sich wieder in die Bundesliga reinkommen, hat bisher noch nicht so viel Spielzeit gesehen, aber wenn er jetzt auch durch die Verletzung von Kohlbacher und jetzt auch Abutovic mehr Spielzeit sehen wird, wird er besser ins Spiel reinkommen, wird er seinen Rhythmus finden und da wird er dann auch entsprechend gefragt sein, die Abwehr zu stabilisieren, aber natürlich Abutovic würde der Mannschaft fehlen. Mal gucken dann, wie lange er mit ausfallen wird. Das wird man auch entsprechend heute genauer sehen, wenn die Löwen das bekannt geben werden.
Die Löwen also nach diesem Start in die Champions League dann erstmal auf Platz 6 in der Tabelle der Gruppe A. Wie es weitergeht, werden wir natürlich weiter verfolgen in den nächsten Wochen hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Mittwoch geht's ja schon mit der Champions League weiter. Da geht es dann gegen Brest und die haben gegen den Titelverteidiger, gegen Montpellier gewonnen mit 26-23. Also auch das kein Selbstgänger für die Rhein-Neckar-Löwen dann am Mittwoch in der Handball-Champions League. Und aus der Handball-Champions League kommen wir gleich in die Bundesliga, in die HBL. Das gibt's gleich hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die Flensburg-Handewitter, die behalten nämlich dort ihre in der Bundesliga weiße Weste.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Malte Asmus. Jeden Montag hörst du mich zusammen mit Desiree Wolf und Thomas Wischnewski bei Nur Golf. Nur Golf ist für dich der Double Albatross unter den Sportpodcasts? Dann gib uns dein Feedback auf iTunes und bewerte Nur Golf mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
HBL, jetzt Thema hier in der Sportshow auf meinsportradio.de in unserem Handballblog über die Jungs vom SC Magdeburg, die ja schon am Donnerstag ihren 7. Sieg zum Einstand in die HBL-Saison in Folge gefeiert haben, haben wir in der letzten Woche ja bereits geredet. Jetzt müssen wir über die Flensburger sprechen, die den Magdeburgern auf den Fersen bleiben. Zwar ein Saisonspiel bisher weniger bestritten haben, aber diese 6 Spiele, die sie gespielt haben, allesamt gewonnen haben. Auch am Sonntag mit 23-21 haben sie sich in Lemgo durchgesetzt, bleiben damit also ungeschlagen. Unser Experte Sebastian Mühlenhof ist bei mir. Sebastian, es gab trotzdem für Mike Machulla, den Trainer, so ein paar Kritikpunkte trotz des 23-21 Sieges und trotz des 6. Sieges in Folge.
Ja, genau. Also das war wirklich kein gutes Spiel von der SG Flensburg-Handewitt. Sie können sich vor allen Dingen bei Benjamin Buric bedanken, ihrem Torhüter, der wirklich überragend gehalten hat. Und der Garant dafür war am Ende, dass sie dieses Spiel gewinnen konnten. Buric hatte 12 Paraden, eine Quote von 36%. Und er war wirklich derjenige, der die Flensburger wirklich gerettet hat. Weil Lemgo das wirklich sehr gut gespielt haben gerade in der ersten Halbzeit immer wieder mal den jungen Johannes Goller in der Abwehr gespielt, der Mittelblock gespielt hat. Und man merkt man einfach noch, Johannes Goller, der braucht noch ein bisschen, um in der Abwehr noch wirklich an die höchste Klasse ranzukommen. Er hat es versucht, da hatte aber wirklich einige Probleme. Das hatten die Lemgo wirklich sehr gut ausgenutzt. Sind er immer wieder bei diese Position gegangen, aber sind dann zu oft gescheitert an Benjamin Buric, wenn man mal guckt. Donat Bartok, der Rückraumrechte mit 1 von 6 und auch Isas Gesa Guardiola 1 von 4. Das sind keine guten Wurfquoten und Lemgo war immer nah dran. Sie hat immer die Chance, da doch vielleicht nicht mal absetzen zu können, davon zu ziehen, weil sie auch selbst einen guten Torhüter drin hatten mit Piotr Wischomirski, der 3 Paraden hatte, Quote von 37% hinten raus und dann vorher Peter Johannesson mit 8 Paraden, Quote von 30%. Also das war jetzt nicht so viel schlechter, aber die Lemgo konnten nicht mal diesen entscheidenden Punch einfach setzen, dass man mal mit einer größeren Führung dort in die weitergehen konnte. Sie mussten immer so ein bisschen dem Rückstand hinterherlaufen und das war für sie nicht einfach. Sie haben sich trotzdem nie aufgegeben, als auch dann Flensburg mit 4 Toren davonzog in der zweiten Halbzeit zum 19 zu 15 oder 22 zu 18 und haben immer weiter gefightet, haben gekämpft, aber am Ende hat es ja nicht gereicht, weil sie dann einfach ja zu viele kleine Fehler dann gemacht haben, zu oft an Buric gescheitert sind, obwohl sie wirklich sehr, sehr stark gekämpft haben, hat ihren besten Werfer in Patrick Zieker mit 5 Treffern, auch Johannes Goller mit 6 Treffern auf Seiten der Flensburger, war ein wichtiger Faktor offensiv. Wie gesagt, defensiv muss er noch ein bisschen an sich arbeiten, aber er ist noch ein sehr junger Spieler. Daraus wird er in diesem Spiel auf jeden Fall lernen. Das wird ihm noch mit Sicherheit auch Mike Machulla mitgeben, was er noch danach arbeiten kann, wo er noch verbessern kann. Und die Flensburger können am Ende glücklich sein, dass sie diesen Sieg mitnehmen, weil es war wirklich ein harter Kampf, den Lemgo dort geboten hat. Und am Ende reicht es wirklich ganz, ganz knapp, weil man eine gute Phase zwischenzeitlich hatte und da sich mal absetzen konnte. Und das war so wirklich die entscheidende Phase für dieses Spiel.
Donnerstag geht's für die Flensburger dann in der Bundesliga weiter. Das Nordduell gegen Hannover Burgdorf steht dann an und die Burgdorfer, die reisen mit Selbstvertrauen im Gepäck dann zu diesem Spiel an. 33-28 haben sie zu Hause gegen die Eulen Ludwigshafen gewonnen. Flensburg also Zweiter in der Tabelle, Hannover aktuell auf Platz 6 und auf Platz 5, da steht der Bergische HC. Die haben sich nämlich auswärts in Stuttgart mit 31-30 durchgesetzt. Sebastian, du warst vor Ort, hast das Spiel gesehen. Was hat den Ausschlag für den Bergischen HC gegeben?
Also wenn man das gesamte Spiel nimmt, war der Bergische HC einfach die bessere Mannschaft, die galligere Mannschaft. Sie wollten es mehr, sie lagen nie in Rückstand, waren immer in Führung, hatten mal ein paar Phasen, wo es unentschieden stand. Aber ansonsten haben sie wirklich sehr gut gespielt, hatten eine gute Abwehr drinnen. Dann auch in der zweiten Halbzeit mit dem besseren Torhüter Bastian Rutschmann, 9 Paradenquote von 32%. Nachdem in der ersten Halbzeit beim Bergischen HC im Tor wirklich wenige Paraden dazugekommen sind, dann waren die Stuttgarter etwas besser, konnten das aber nicht umsetzen in ihre Führung, sondern sind auch dort mit 16-18 zur Halbzeit mit einem Rückstand reingegangen. War für sie ja ein bisschen schade eigentlich, weil sie wirklich gut gekämpft hatten, aber sie hatten wirklich gerade gegen die schnelle Mitte von den Löwen wirklich Probleme dort, ja, gut sich zu präsentieren, haben dort viele einfache Tore kassiert, während sie selbst im Positionsangriff wirklich lange kämpfen mussten, um eine vernünftige Torchance entwickeln zu können, um dann das Tor zu treffen. Also es waren die Stuttgarter, haben wirklich gekämpft, haben gefightet, aber der Bergische HC hat wirklich eine starke Abwehr gestellt, hatten in der zweiten Halbzeit so ein bisschen Probleme im Angriff, da waren sie im Positionsangriff ja doch wirklich sehr gefordert, haben lange auch Angriffe gespielen müssen, weil die Stuttgarter dann das wirklich gut gemacht hatten, hatten eine gute Abwehr in der Phase, aber der Bergische HC hat genau dasselbe auch gehabt und hatte dann einen besseren Torhüter in Bastian Rutschmann. Ja, und dann wirft Stuttgart 20 Sekunden vor Schluss das 30-30, kann dann ausgleichen und die Löwen kriegen nochmal den Ball und können dann ja kurz vor Schluss nochmal durchstoßen, da kommt der Wurf, Jonas Meyer hält den Ball und dann gibt's aber 7 Meter nach dem kleinen Stoß, den er bekommen hat, der Spieler vom Bergischen HC, und dann ja, wird der Torhüter gewechselt, was ich nicht verstehen konnte, weil Jonas May mit der Motivation und von dem gehaltenen Ball hätte mit Sicherheit vielleicht den 7 Meter halten können. Ja, Bitter kam rein, konnte den Ball von Jeffrey Boomhauer nicht halten und so gewinnen am Ende die Löwen mit 31-30. Boomhauer, bester Werfer insgesamt mit 7 Treffern, noch Arno Turgunosson mit 7 Treffern, bester Werfer, und das sind wirklich für den Stuttgarter, also ist es schade gewesen, weil sie wirklich die Chancen hatten, dieses Spiel zu gewinnen. Sie hatten 2 freie Gegenschüsse, die sie nicht reinmachen, wo sie ungenau auch spielen teilweise, und der Bergische HC hat das konsequent genutzt, haben ihre Tempo-Gegenanstöße wirklich sehr gut gespielt, sehr ruhig gespielt, waren sehr effektiv im Angriff, und das muss man sagen, da haben die Löwen alles richtig gemacht, haben wirklich schon sehr abgezockt gespielt als Aufsteiger, die ja so noch sind, und das ist wirklich sehr, sehr stark, was sie dort gezeigt haben.
Und du hattest nach dem Spiel Gelegenheit, ein Interview zu führen mit Sebastian Hinze, dem Trainer des Bergischen HC. Wir hören mal rein.
Bei mir Sebastian Hinze, Trainer vom BHC. Herr Hinze, Sie haben heute knapp das Spiel für sich entscheiden können, was am Ende das Ausschlag geben, dass es dann doch gereicht hat.
Ja, wenn man es drauf reduziert, der verwandelte 7 Meter in der 60. Minute, das war der Siegtreffer, aber ich glaube ausschlaggebend war, dass wir 60 Minuten an unserem Plan festgehalten haben, dass wir sehr stabil gespielt haben, dass wir keine Phase hatten, in der wir Bittenfeld so wirklich in das Spiel haben kommen lassen, diese Emotionen, in dieses Tempospiel, dass sie so eine wirkliche Drangphase hatten. Wir hatten natürlich Schwankungen in unserem Spiel, aber haben die so klein gehalten, dass wir eigentlich die ganze Zeit das Spiel unter Kontrolle hatten, und dann haben wir leider in der letzten Minute es auf diese Situation ankommen lassen. Da müssen wir daraus lernen, dass wir diese Stabilität noch weiter aufrechterhalten, dass wir vielleicht diese Konsequenz in den letzten 3-4 Angriffen dann mitnehmen. Aber insgesamt bin ich sehr stolz auf die Jungs, wie sie das gemacht haben.
Sie sind ja bisher wirklich auch sehr gut in die Saison gestartet, haben schon 8-4 Punkte bisher. Wie beschreiben Sie einfach meinen Saisonstand aus Ihrer Sicht? Haben Sie mit vor der Saison so gerechnet in dieser Maße?
Nein, aber wir rechnen grundsätzlich nicht, sondern wir gehen in jedes Spiel und wollen das gewinnen. Wir wollen uns gut vorbereiten in jeder Trainingswoche. Und von daher sind wir natürlich sehr, sehr glücklich mit dem Saisonstart. Wir haben unsere 3 Heimspiele sehr dominant auch gewonnen, wie ich finde. Und haben heute uns vorgenommen, die ersten Auswärtspunkte zu holen, damit wir da nicht vielleicht sogar ein Kopfproblem irgendwann kriegen. Und das haben wir geschafft. Von daher sind wir natürlich jetzt Stand heute rundum zufrieden. Und das können wir auch genießen, aber dann müssen wir in 24 Stunden wieder in der Halle stehen, und wenn man dann nicht aufpasst und den Fokus verliert, dann kann es schnell in eine andere Richtung gehen, und da sind wir alle sehr, sehr aufmerksam, dass das nicht passiert und wir diesen Fokus Woche für Woche halten.
Sie werden von vielen als nicht normaler Aufsteiger gehandelt, weil Sie auch viele Spieler haben, die schon sehr Bundesliga erfahren sind. Hilft das auch, dass man einfach schon eine gewisse Erfahrung hat und nicht so viele junge Spieler, die dann sich erst noch an die Bundesliga gewöhnen müssen?
Ich glaube, uns hilft einfach, dass wir sehr, sehr gut arbeiten. Wir haben in dem Zweitliga-Jahr, wo relativ früh und deutlich wurde, dass wir eine dominante Rolle spielen in dieser Liga, haben wir dieses Jahr genutzt, um Woche für Woche uns Stabilität zu erarbeiten, und davon profitieren wir jetzt. Wir haben eine sehr gute Ergänzung, Verstärkung bekommen in dieser Saison, und jetzt ist es wichtig, dass wir diese Entwicklung im Laufe der Saison weiterschreiben, und das ist das Entscheidende. Und wie viele Bundesliga-Spieler wir haben, ob wir kein normaler Aufsteiger sind, das interessiert uns überhaupt nicht, und Definition von normaler Aufsteiger finde ich schwierig. Also wir sind aufgestiegen, von daher sind wir ein normaler Aufsteiger.
Okay, gut. Dann wünsche ich Ihnen noch viel Erfolg für die Saison.
Der Bergische HC also mit 8-4 Punkten Fünfter. Punktgleich mit Hannover-Burgdorf. Ergebnis der Burgdorfer gegen die Eulen habe ich euch schon genannt. Ebenfalls 8-4 Punkte auf Platz 6. Und auf Platz 7, frisch auf Göppingen, auch 8-4 Punkten, aber die haben an diesem Wochenende das Derby verloren, mit 29-30 knapp in Bietigheim unterlegen. Damit haben sie ja die Ambitionen erstmal etwas ad acta legen müssen, weiter oben in der Tabelle sogar zu stehen. Sebastian, diese Niederlage gegen Bietigheim, erstmal eine Überraschung, aber auch wieder das typische Göppinger Gesicht, das wir aus der letzten Saison kennen. Mal gut, mal schlecht.
Ja, genau, das ist es wieder. Das hätte ich jetzt auch gesagt. Also das ist wirklich so, ja, man hat gedacht, man hätte es jetzt so ein bisschen in den ersten Spielen weggekriegt, weil sie dort auch gut gespielt haben teilweise. Aber dieses Spiel jetzt in Bietigheim, das war wirklich gerade in der ersten Halbzeit wirklich sehr, sehr schlecht. Also wenn man mal guckt, sie haben zwar konnten zwar schnell in Führung gehen mit 3-1, aber konnten danach wirklich überhaupt nicht ins Spiel reinfinden, haben sich sehr, sehr schwer getan, sind immer wieder am Torhüter geschaltet. Domenico Ebner, der hat ein gutes Spiel am Ende gehabt, Quote von 34% mit 10 Paraden. In den letzten Minuten kam dann Jürgen Müller rein, 3 Paraden, eine Quote von 23% und konnte 2 wichtige 7 Meter nach hinten raus noch wegnehmen, weil dann in der zweiten Halbzeit wurde das Spiel spannender, weil die Göppinger dann endlich so in ihr Spiel gefunden haben, nachdem sie 17-11 zur Halbzeit zurücklagen. Und da sah es eigentlich nicht so aus, als ob irgendwie Göppingen nochmal zurückkommen würde, aber Herbert Mayerhofer hat schon die richtigen Worte gefunden für seine Mannschaft, was sie dort hätten ändern müssen. Das haben sie dann auch gemacht, kamen dann immer wieder ran und konnten sich dann, ja, beim 26-25. waren sie wieder auf ein Tor ran, nachdem sie ja teilweise mit 6 Toren weg waren. Hatten dort auch die Führung Möglichkeiten gehabt, aber da hat wirklich dann die Bietigheimer in der letzten Phase wirklich sehr ruhig gespielt, haben das wirklich sehr konsequent genutzt und Jonas Link war derjenige, der das Spiel für sich entscheiden konnte, der nach einer guten Kreuzung dort das Ding zum 30-29 ins Tor geworfen hat, kurz vor Schluss, und da war natürlich die Freude in Bietigheim groß, weil das sind mit Sicherheit Punkte, die mit denen sie nicht unbedingt gerechnet haben, aber natürlich auch ist ein baden-württembergisches Derby gewesen, den großen Konkurrenten aus Göppingen besiegt, also da gar die Freude danach groß. Sie haben sich wirklich verdient, weil sie gefightet haben, nie aufgegeben haben, wirklich alles reingelegt haben. Wir hatten ihren besten Werfer mit Patrick Rentschler mit 6 Treffern, während auf Seiten von Göppingen mit Casey McCosima oder Marcel Schiller, Sebastian Heimann, 5 Treffer jeweils gehabt. Die waren die drei, die so ein bisschen versucht haben, das in der zweiten Halbzeit an sich zu reißen, noch näher ranzukommen, aber am Ende muss man sagen, das Bietigheim einfach die bessere Mannschaft war, es auch verdient hatten, weil sie über 60 Minuten ihre Leistung gezeigt haben, was bei Göppingen nicht der Fall war. Da war nur die zweite Halbzeit annehmbar, nachdem die Torhüter auch wirklich nicht gut waren. Primoz Probst nur 5 Paraden, eine Quote von 22% und Daniel Redmann Quote von 13% mit 2 Paraden. Also das ist zu wenig, um dann auch Punkte mitzunehmen, wenn man einen anderen Torhüter auf der anderen Seite hat, der wirklich gut hält. Und so gewinnt Bietigheim ihr erstes Spiel in dieser Saison, während Göppingen wieder so ihr zweites Gesicht zeigt, dass die gegen kleinere Mannschaften wirklich sehr gerne mal verlieren.
Und nach 4 Niederlagen in Folge mal wieder gewonnen haben auch die Jungs aus Wetzlar. Die setzen sich nämlich auswärts in Leipzig mit 25-21 durch. Auch dank der 11 Treffer von Alexander Herrmann, der für sie dann dort erfolgreich war und letztlich mit für diesen Sieg sehr, sehr verantwortlich war. Wetzlar in der Tabelle aktuell auf Platz 11 mit 4-8 Punkten und die Leipziger mit 3-9 Zählern aktuell auf Rang 14. Da muss man wirklich langsam mal ein bisschen aufpassen in Leipzig, dass man da nicht weiter noch runterrutscht in der Tabelle. Wir werden aufpassen, wir werden genau hingucken in den nächsten Wochen, auch hier in der Sportshow auf meinsportradio.de beim Handball. Und haben die Champions League, den DHB-Pokal und natürlich auch die HBL weiter fest im Visier. Ihr kriegt unsere Zusammenfassung natürlich als Podcast zum Download auf meinsportradio.de, in unserem iTunes-Channel der Sportshow oder auch mit unserer App für iOS und Android. Da seid ihr immer auf dem Laufenden in Sachen Sport. Vielen Dank, Sebastian.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo. Hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de. Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip in Charge auf iTunes.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.